Trotz allem, das politische Journal.
Ja, guten Abend bei Trotz allem. Und zwar ist unser sendungsverantwortlicher Herbie Leutsch heute nicht zugegen, aber dafür haben wir ganz einen speziellen Gast wieder, nach einem Monat wieder, der Underground-Journalist Walter Egon Glöckli ist heute wieder hier im Studio.
Schönen guten Abend.
Was erwartet uns heute? Ein lockeres Gespräch. Vielleicht haben wir ja versprochen, dass du uns erzählst, auch lieber Walter Egon, von der Hilfswerkgeschichte, was da los war bei dem Prozess. Wir haben vor, auch ein Interview mit Herrn Bundesminister, Sozialminister Buchinger zu bringen. Der war im Zentrum für Kompetenzen. Vielleicht lieber eine Technik haben wir heute auch zur Verfügung gestellt bekommen von Radio Rausch, ganz speziell. Der Manfred ist heute an dem Mischpult. Lieber Manfred, kannst du das Interview gleich spielen?
Welches denn? Von Buchinger?
Ja. Ja, im Zentrum von Kompetenzen unter vielminderten Menschen. Was ist Ihr Resümee von dieser Diskussion heute?
Also mein Resümee ist, dass es wichtig ist, im Dialog zu bleiben mit den Betroffenen. Ich habe auch viel Verständnis dafür, dass von den Betroffenen dieser Wirrwarr, wer wofür zuständig ist, gar nicht überschaut werden kann. Ich tue mir selber ja auch öfter hart dabei. Meine besondere Ambition ist aber dort, wo ich zuständig bin, für Verbesserungen einzutreten und habe die Empfehlung auch gegeben, holen wir doch alle Zuständigen auf einen Tisch, dann können wir vielleicht mehr Probleme gleich integriert lösen.
Aha. Ich habe mich auch gewundert, dass Sie das auch gemacht haben. Die zweite Frage ist, die Stadt Wien hat die Mithilfe gekürzt, SPÖ will generell und sie sagt, sie predigen, dass immer Grundsicherung immer wieder die Armutsschere verkleinern. Das passt doch eigentlich nicht zusammen, dass man diesen Menschen einfach dann weniger gibt.
Also ich kenne die Situation in Wien zu wenig, ob das hier ein faires Modell ist. Grundsätzlich ist die Wiener SPÖ und auch die Wiener Stadtverwaltung in Bezug auf soziale Einstellung vorbildlich und hat ein gutes, ausgeprägtes soziales Niveau.
Danke mich.
Danke Ihnen.
Der Mara Grundstein, einer der Leiter vom Zentrum des Kompetenzen. Der Herr Bundesminister war heute bei euch zu einer Diskussion. Ich habe mich gewundert, dass er sich da stellt. Wie ist Ihr Eindruck?
Der Eindruck ist sehr gut. Das war mal ein erster Weg, der direkte Dialog mit behinderten Menschen. Uns war es wichtig, vor allem Leute in Einrichtungen anzusprechen, die sind zu Wort kommen. Die haben ihre Anliegen deponiert. Und der Minister hatte schon angekündigt, in einem halben, dreiviertel Jahr das zu wiederholen. Und das finde ich einen guten Ansatz.
Und glauben Sie, dass es den behinderten Menschen etwas gebracht hat? Und wenn es nur ein kleiner Schritt ist? Oder glauben Sie, war es ins Leere gesprochen, wie oft bei Diskussionen?
Es war auf keinen Fall ins Leere gesprochen, sondern es war eine Politisierung, die stattgefunden hat. Und das ist mal das Allerwichtigste.
Bedanke mich.
Gerne.
Ja, das war das Zentrum für Kompetenzen. Da muss man sagen, das waren wirklich schwerstbehinderte Menschen, die sich da artikuliert haben. Es waren Leute mit Lernschwierigkeiten, teilweise Menschen, die sie nur mit Zeichen verständigen haben können. Und ich habe schon gemerkt, dass der Herr Bundesminister sehr betroffen war. Auch von den Wünschen, also keiner wollte ins Heim, also alle haben Angst, dass sie ins Heim kommen. Und es ging auch um persönliches Budget, persönliche Hilfe, persönliche Assistenz, um Geldmittel, die natürlich dann in der Presseaussendung von Herrn Minister als guten Ansatzpunkt gewertet wird. Dazu muss man sagen, dass ja die meisten Mittel in Heime fließen, kann man schon sagen, oder auch in diese Helferfirmen, da sind wir ja schon dann wieder beim Thema vom Hilfswerk. Dazu muss man aber sagen, dass es nicht jetzt zu verdammen ist, das Ganze, sondern dass es einfach Missstände gibt, die zu bereinigen sind. Walter, Egon, was sagst du, Hilfswerk, da sind wir gleich beim Thema, was war da eigentlich? Vielleicht ein bisschen näher zum Mikro.
In der letzten Sendung haben wir das angesprochen, die Thematik um den Pflegenotstand aus der Sicht des Pflegepersonals, die Arbeitsbedingungen beim Hilfswerk in Österreich. Und es hat ja die Tagsatzung gegeben vor eineinhalb Wochen. Da ist allerdings in dieser Tagsatzung nur ein leitender Mitarbeiter, das war der Dr. Magister Ingenieur Levin, ein sogenannter Regionalmanager vom Hilfswerk für den Bereich Niederösterreich Süd, von der Richterin einvernommen worden. Hat die Einvernahme, insgesamt die Zeugenbefragung, auch durch den eigenen Rechtsvertreter vom Hilfswerk 3 Stunden gedauert. Die Richterin hat auch den Zeugen, der von der klagenden Partei vom Hilfswerk namentlich angeführt worden ist, mit den Aussagen der ehemaligen Beschäftigten konfrontiert. Das war natürlich aus meiner Sicht sehr interessant, wo wir ja in einer Tagsatzung zuvor eine ehemalige Beschäftigte, die also 32 Monate beim Hilfswerk beschäftigt war als Pflegehelferin, ihre umfangreichen Angaben gemacht hat, die also auch die rechtswidrige Beauftragung mit Arbeitsinhalten beinhaltet hat und halt das den Zeugen vom Hilfswerk damit konfrontiert. Das ist natürlich auf Ausnahmefälle abreduziert worden, wenn ich das jetzt einmal so formuliere. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ein laufendes Verfahren. Auf jeden Fall, der Zeuge wurde dazu befragt und im Anschluss hätte dann die Befragung durch meinen Rechtsvertreter, den Dr. Schuster, erfolgen sollen. Da mussten wir aber dann zeitlich abbrechen, weil interessanterweise der Gerichtssaal der Justiz, der Richterin, nur bis Mittag zur Verfügung steht. Das heißt, da wird der Prozess dann unterbrochen und bei der nächsten Tagsatzung, die im Winter stattfindet, erfolgt dann die Fortführung dessen Einvernahme und da soll auch ich dann schon erstmalig in den, als Partei vernommen werden.
Also ich habe ja das letzte Mal geglaubt, das ist dann erledigt nach dieser Verhandlung, aber scheinbar sowas zahlen Sie. Wie lange schätzen, dass sowas reden kann? Und das ist ja eigentlich die letzte Klage, die offen ist gegen die, ne?
Richtig, also es waren...
Alle anderen habt ihr ja abgewehrt.
Ne? 8 juristische Verfahren waren es, 7 sind schon gewonnen worden im Sinne der freien Presse. Das Hilfswerk konnte also keinen der Vorwürfe und der Sachverhalte widerlegen.
Dazu muss man auch sagen, dass jetzt ein neuer Anwalt ist, ÖVP-Politiker.
Ja, richtig. Das ist der Magister Werner Suppan, der selbst also im Wiener Landesparteivorstand der ÖVP ist. Die haben dann ja, es hat ja da also sehr groteske Geschichten gegeben mit der anwaltlichen Vertretung zuvor. Das war die Kanzlei CMS Reich-Rohrwig-Heinz, die also das Hilfswerk bei diesen 8 Verfahren vertreten hat. Und das war dann halt, hat gegipfelt in einer publizistischen Äußerung, Schmach ohne Ende, nicht? Weil ich meine, 7 Verfahren en suite zu verlieren, sagt schon etwas aus.
Und jetzt versucht man es halt mit allen Mitteln, die 8 zu gewinnen. Oder wie stehen die Chancen? Was sagst du jetzt?
Also vom Sachverhalt ist es für mich unstrittig. Nur es wird immer lauter die Empfehlung, es hat auch die Richterin das angeregt, ein Vergleich. Nur ist es halt schwierig. Ich bin ja nicht eine Partei in dem Sinn, dass ich jetzt ein ehemaliger Beschäftigter bin, der jetzt Forderungen an die Organisation stellt, sondern ich bin als Journalist verpflichtet. Das ist doch die Aufgabe des Journalismus, dass er Sachverhalte in die Öffentlichkeit bringt und wo Missstände sind, diese auch entsprechend zu vertreten. Und wenn es halt gerade wie bei der Hilfswerk-Causa so ist, dass also das Nachrichtenmagazin von mir mehr oder weniger das Einzige ist. Ich meine, es gibt ein paar Online-Magazine, die diese Thematik übernommen haben, aber ich meine, bei 7 gewonnenen Verfahren hätte man davon ausgehen können, aufgrund der Dimension dieser Sachverhalte, dass also hier also schon andere Medien sich dafür interessieren. Gut, wie auch
das
immer.
Das wird eigentlich totgeschwiegen, wie so vieles, auch die Mietbeihilfenkürzung ist ja auch, außer von Radio Orange und der Bizeps-Zeitschrift, eigentlich von den Major-Medien totgeschwiegen worden. Jetzt hätte mich ja noch interessiert.
Wir waren beim Vergleich. Also ja, es wird ein Vergleich schon angestrebt.
Ja, aber das kannst du nicht machen. Also das kannst du nicht machen, weil ja kein Vergleich zum Schließen ist. Entweder sagst du die Wahrheit oder du lügst.
Richtig.
Oder bringst was Unwahres. Ne? Also da du die Wahrheit bringst, gibt es keinen Vergleich. Nein, aber ich meine, ist jetzt logisch. Ne? Ich wollte noch was wissen. Die Hörer wissen ja gar nicht, was für sensationelle Sachen hast du aufgedeckt, dass die so niedergelogen werden. Das kostet Zeit und Nerven. Das kostet ja, du kriegst ja nichts dafür finanziell. Du hast einfach mit der Abwehr zu tun und wirst ja gehindert, weitere gute Artikel zu schreiben. Also was hast du so aufgedeckt, dass sie dich so niederklagen?
Es geht einmal grundsätzlich darum, dass das Personal in diesen Pflegeberufen in verschiedene Gruppierungen eingeteilt ist. Und hier ist das Erfordernis oder auch die gesetzliche Vorgabe, dass Pflegemaßnahmen in bestimmten Kriterien oder bestimmte Pflegemaßnahmen auch nur von bestimmten Personengruppen durchgeführt werden darf.
Also es kann...
Ich habe ein Heimhilfegesetz zu tun.
Auch, es gibt das Pflegegesetz, das ist ein Bundesgesetz. Wir haben das der Erstgenannte, das ist also Landesgesetzgebung, aber wir haben ein Bundesgesetz und das ist Pflegegesetz und das regelt auch diese Dinge unter anderem. Und da ist die Forderung, dass ich sage, es kann nicht sein, dass Personen betreut und gepflegt werden, bei denen, also intensiv pflegebedürftige Personen, bei denen die Erfüllung dieser Kriterien nicht gegeben ist.
Medizinische Hilfe zum Beispiel.
Von Tabletten verabreichen bis Wundversorgung und Wundversorgung Spritzen geben, das sind Dinge, die sind halt nur an diplomierten Pflegepersonal vorbehalten. Und beim Hilfswerk weiß man nachweislich, dass das nicht immer der Fall ist. Und man kann nicht dann, es wird hier immer ins Treffen geführt, es ist ein Personalmangel. Das ist richtig. Das ist keine Frage und die Gesellschaft sieht sich mit einer großen Herausforderung konfrontiert für die nächsten, nicht nur die nächsten Jahrzehnte, sondern hier ist keine Reduktion, sondern eine permanente Zunahme zu sehen. Nur es kann nicht gelten, dass dieses Argument zählt. Wenn der Gesetzgeber Gesetze erlässt, dann dienen die sowohl dem Schutz der Patienten als auch dem eigenen Pflegepersonal. Weil ich habe auch Pflegepersonal, das durch diese gesetzwidrige Beauftragung dann selber zum Invaliden geworden ist. Das war ja auch ein Vorwurf, das habe ich publiziert, das wurde auch beklagt und mittlerweile sind sie drauf gekommen, das ist Faktum und haben also diesen Klagepunkt wie viele andere auch mittlerweile zurückgezogen.
Vielleicht wollen wir jetzt die Hörer einladen anzurufen. Unsere Telefonnummer ist 319-09-99, Klappe 33, wiederhole 319, Wiener Telefonnummer 319-09-99, Klappe 33 und ihr kommt direkt ins Studio. Der Walter Egon Klöckl hat auch eine Reihe von Büchern mitgebracht.
Okay. Die, eine Reihe wollen von wir nicht Büchern. Über Reihe 3 und 2. Ja.
Und die kriegen die Hörer, wenn sie anrufen, mit einer Widmung von ihm und werden zugeschickt, falls sie interessante Fragen haben.
Ich muss dir sagen, was für ein Thema die Bücher sind. Also, ich will ja keinen Roman von...
Also bitte, dann stell die Themen vor.
Also es sind zwei Bücher. Es ist Überleben mit eBay. Das ist ein Ratgeber, der gekoppelt mit Anekdoten und Geschichten zum eBay-Handel beinhaltet. Ich habe ein Jahr lang so einen Pilotversuch als Journalist gehabt, nur durch eBay-Handel mein Leben zu finanzieren. Und das zweite ist, das Fötebus-Projekt ist eine investigative Recherche im Bereich des Menschenhandels, der Deutschland und Österreich betrifft.
319 09 99, Klappe 33, wir haben sogar schon einen Anruf bekommen, aber der beinhaltet hat, dass der 1er CD-Player nicht funktioniert. Deshalb hat es leider nicht geklappt mit der Musik gleich am Anfang. Wir suchen auch den weitesten Hörer nach der Senderweiterung, aber gleichzeitig auch vielleicht Interessierte, die in Herrn Sensationsaufdeckungsjournalist Walter Edwin Klöckl was fragen wollen. Wir sind beim Wiener Hilfswerk. Entschuldige, Wiener Hilfswerk ist ganz was anderes. Wir sind beim Niederösterreichischen Hilfswerk. Es geht nicht ums Wiener Hilfswerk, sondern es geht ums Niederösterreichische Hilfswerk. Danke für die Korrektur. Und zwar wollen wir jetzt da wissen, was da genau für Anschuldigungen oder für Sachen offen sind.
Also ein paar Punkte waren zum Beispiel, also so wie vorher gesagt, die rechtswidrigen Arbeitsaufträge, die erteilt werden. Ein ganz wichtiger Punkt, weil er die finanziellen Einkünfte betrifft, dass die Arbeitszeiten nicht in dem Umfang entlohnt werden, wie sie tatsächlich auch verrichtet werden. Es gibt Verstöße gegen die Wochenendruhezeiten und umfangreiche Missstände sind festgestellt worden, auch vom eigenen Betriebsrat bezüglich der Betriebsvereinbarung, die Bestandteil des Kollektivvertrages war. Und es hat auch bei der Gerichtsverhandlung der leitende Mitarbeiter vom Hilfswerk versucht, die Missstände, die ich im Zuge dieser Exklusivserie aufzeige, nur auf eine Dienststelle auf einmal zu reduzieren und den Fokus auf eine Dienststelle zu richten. Und das, muss ich dann sagen, hat schon Vergnügen bereitet, wenn man derlei Missstände oder diese Versuche so im Keim ersticken kann, indem man einfach dann die eigene Zeitschrift des Betriebsrates, das Organ des Betriebsrates vom Hilfswerk Niederösterreich, dem Gericht vorlegen kann, wo man drei Punkte, gravierende Punkte dokumentiert, die über Jahre hindurch Gültigkeit haben und das ganze Bundesland betreffen. Also dieser Versuch, einfach zu sagen, ja, das war jetzt quasi auf einer Dienststelle nur und dort ist es halt sporadisch passiert, das ist natürlich dann kläglich gescheitert, wenn man das nachweist, dass das ganze Bundesland davon betroffen ist und im konkreten Fall der Betriebsrat von hunderten Fällen spricht, zum Beispiel bei den Verstößen der Betriebsvereinbarung.
Jetzt da denke ich mir halt, wenn man da jetzt wieder eine Sendung drüber macht, vor einem Monat haben wir eine Sendung gehabt, die haben sich eigentlich ein Eigentor geschossen, wenn man sagt, die klagen und die gewinnen es nicht und dann wird es weiter thematisiert. Also, ich denke mir, die schießen sich eigentlich ein Eigentor, wenn es gegen die anrennen.
Naja, die Tragödie ist ja, dass ja etwas ganz anderes auch zum Vorschein gekommen ist. Es hat sich ja im Zuge dieser Klagen herausgestellt, bei der zweiten Klage ist dann schwarz auf weiß geschrieben worden, dass ich als Journalist mich nicht davon abhalten gelassen habe, weiter darüber zu publizieren, obwohl ich von Ihnen schon mit einem Streitwert von 36.000 Euro und einem Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung versucht wurde,
Mundtot
ja,
zu machen.
Ja. Und das ist ja, dass ich, das kann ich mir denken, das kann ich hilfsinternes Werk, also innerhalb von Hilfswerk kann ich das in der Hinsicht interpretieren, dass ich aber das gegenüber einem Gericht zum Ausdruck bringe. Das hat ja auch dann die Folge gehabt, dass sie von mir entsprechend mit dem sogenannten schwarzen Egon bedacht worden sind. Das ist ein Preis, der sich gegen Presse- und Meinungsfreiheit richtet, weil so etwas auch noch schriftlicher Form dem Gericht gegenüber zum Ausdruck zu bringen, zeigt, woher der Wind weht. Einfach nur zu klagen, damit ich was abdrehe, das kann es nicht sein. Mhm. In Mitteleuropa 2007.
Na, jetzt haben Sie ja einen guten Anwalt genommen und werden wir sehen. Ich meine, du hast eh gut geworden.
Zu Beginn ist es ja wieder gegangen um die Möglichkeit eines Vergleiches und es ist schon richtig, wir haben das auch in der letzten Sendung gesagt, es ist eine mühselige Angelegenheit. Das ist jetzt, kommt dann die vierte Tagsatzung. Das ist ja schon sehr wohl ein Aufwand, aber ich habe mir dann schon erlaubt zu sagen, dass all diese Klagen, weil in dem Moment, wo was Neues publiziert worden ist, hat man auch wieder den Antrag gestellt, die Klage zu erweitern, weil man will ja nicht unbedingt, dass wieder was eingestellt wird, also erweitert man permanent die Klage. Und dann habe ich mir erlaubt zu sagen, dass mit dieser Vorgangsweise nichts anderes bewirkt wird, als dass die Zeit sich verschiebt. So hätte die Serie ein, zwei Jahre gedauert und so wird es halt vielleicht vier oder fünf Jahre dauern. Naja. Mir ist das als Drohung ausgelegt worden. Das ist ein Missverständnis. Ich brauche ja nicht drohen. Warum? Ich habe die Sachverhalte, ich habe die Fakten, ich habe die Aussagen, ich habe die Dokumente. Na, dann dauert es halt. Ich will halt nicht nach Möglichkeit mehrere Verfahren parallel haben. Ich bin froh, wenn ich die zwei Verfahren, die ich jetzt noch laufen habe, einmal in Deutschland mit einer Reportage und das Hilfswerk weg habe. Aber weniger wird deswegen nicht.
Jetzt sind wir ja, das Rad der Zeit bleibt ja nicht stehen. Jetzt haben wir ja gestern diese Finanzausgleichsverhandlungen für 6 Jahre abgeschlossen, mehr oder weniger. Hast du das mitgekriegt? Okay. Das ist ja natürlich jetzt auch um die Pflegelösung. Jetzt können wir es endlich leisten. Niederösterreich hat ja da auch geschrieben, hurra, hurra.
Nein, da öffentlich. Wir haben jetzt das Geld. Sind sie gut.
Ja, jetzt haben wir das Geld. Jetzt können wir die Pflege endlich leisten, die legale Pflege. Dazu möchte ich aber jetzt nichts mehr sagen, weil ich nicht sehr amused bin über diese ganze Geschichte, um nicht irgendwelche Sachen da vielleicht wieder rauszubrüllen, die vielleicht schlecht ankommen. Nein, ich habe schon meine Meinung oft genug über das gesagt. Hast du noch was am Herzen bezüglich Hilfswerk oder gehen wir zu einem anderen
Thema? Ja, gehen wir zum nächsten Thema, ja. Hilfswerk läuft ja weiter.
Hilfswerk läuft weiter. Ja, jetzt kommen wir zum Geburtstag. Der Herbi ist heute deshalb nicht da, weil morgen ein großes Geburtstagsfest da stattfindet und der sendungsverantwortliche Herbi Leutsch. Und habe mich ersucht, heute alleine die Sendung zu schmeißen. Gott sei Dank hat sich der Walter Egon bereit erklärt, wieder zu kommen auch. Sonst hätte ich müssen mit mir alleine geschmäffieren. Auch der Walter Egon hat morgen Geburtstag. Ist das so?
Ja. Was erwartest du, was ich jetzt sage?
Ja. Auch ich bin vage und habe demnächst Geburtstag. Also wird alle drei Herbi du und ich sind vage Geborene,
ja.
Obwohl ich von denen überhaupt nichts halte. Ich meine, wenn mir dann fragt, was bist du vom Sternzeichen, sage ich, ich bin Mensch. Du hältst davon schon?
Ich weiß nicht. Also irgendwo,
glaubst du schon,
ja,
dass du vage irgendwas Besonderes bist?
Es heißt, etwas in Ausgleich zu bringen. Also ich weiß nicht.
Was für ein nicht, dann frage ich weiter, was bist du für ein Assistent?
Da bin ich überfragt.
Na bitte, ich bin Löwe. Vage mit Löwe-Assistent. Bitte.
Keine Ahnung.
Na bitte.
Keine Ahnung.
Also weißt du, wieso was interessiert? Meine Mutter ist ein Wahnsinn in dem Bezug. Die weiß alles über solche Sachen. Da gibt es Bücher. Ich habe das einmal ein bisschen gelesen und habe mir gedacht, eigentlich von jedem Sternzeichen habe ich ein bisschen was.
Das kannst das Einzige, was ich weiß, es war ein Sonntag. Mein Geburtstag war ein Sonntag.
Du bist ein Sonntagskind?
Ja.
Oh, wie
ja.
fein, wie mhm. fein, wie fein. Ja, Geburtstag, vage Geborene. So, wir haben einen Gast auf die Leitung. Sandy, bist du da?
Ja, hallo, grüß euch. Ich wollte nur fragen, weil ihr vorher erwähnt habt, dass Studiogast hat auch ein Buch geschrieben über Menschenhandel und denke mal, ja, wenn er schon so viel scheinbar darüber weiß an Informationen, ob es vielleicht ihr mal in der Sendung auch was darüber bringt, wie das vor allem Österreich und so, ja, ich weiß davon nicht so viel und ich denke, viele andere wissen da auch nicht allzu viel drüber über das Thema und vielleicht macht ihr auch mal was, nur so als Anregung vielleicht.
Nein, wir haben eigentlich eh vorgehabt, drei Titel zurück, wir haben eigentlich eh vorgehabt, darüber zu sprechen, Walter Egon, bitte.
Ja. Also der Bereich, über den ich geschrieben habe, war eine investigative Recherche, die ich in Deutschland, in Bayern, in Füssen vorgenommen habe. Ich habe mich dort aufgrund eines Inserates beworben als Clubleiter in einen deklarierten Swingerbetrieb, der also errichtet worden ist. Der ist also gebaut worden, neu. Und im Zuge meiner Arbeit dort hat sich herausgestellt, dass das also gar kein Swingerclub im herkömmlichen Sinn ist und wird, sondern dass aus dem Ausland Damen herbeigebracht worden sind, die dann zur Prostitution gezwungen wurden. Das ist also ganz in groben Zügen der Inhalt dieses Buches. Was bemerkenswert ist, dass es der Hauptprotagonist jemand war, der ein Firmennetzwerk betrieben hat, das Deutschland, Österreich, die Schweiz und Spanien umfasst hat, dass ein hauptverantwortlicher Jurist ist, dass bis zum heutigen Tag meines Wissens nach alle Beteiligten ungeschoren davongekommen sind, dass ein Staatsanwalt mitgeteilt hat einem Vertrauensmann bei der Polizei, dass man abwarten will, wie die Medienberichte auf die Buchveröffentlichung ist und erst dann aktiv werden will. Das hat sehr schiere Seiten gehabt. Es hat dann auch, ich habe dann nach der Buchveröffentlichung nicht mehr locker gelassen, nicht? Und das, was die Herrschaften alle nicht wissen, dass ich mich ja etwas unkonventioneller Mittel bediene. Und das ist dann bis ins Bayerische Justizministerium gegangen, wo ich mit der Pressesprecherin Rücksprache gehalten habe und mehrere Telefonate, die also bis zu einer halben, dreiviertel Stunde gedauert hat, geführt habe. Und es ist bis zum heutigen Tag nichts geschehen und dieses Buch ist von mir Anfang September 2003 veröffentlicht worden. Und ich habe aber auch, nachdem die finanziellen Transaktionen über österreichische Banken abgewickelt worden sind für diese Damen, auch in Österreich entsprechende Stellen darüber informiert. Und frag mich nicht, wie viele Bücher ich einschlägigen Organisationen und Einrichtungen bis zu Politikern in Deutschland geschickt habe. Muss aber auch der Ehrlichkeit halber sagen, eine Organisation hat sehr wohl reagiert. Das war Amnesty International Deutschland, die diesen Fall auch bis in ihre Zentrale nach England gebracht haben. Aber es ändert nichts daran, dass dieser Mann nach wie vor noch in Deutschland agiert und nichts passiert ist. Und
ja. Sandy, du bist ja noch dran.
Ja.
Du hättest ja von, erstmal bleibt dann auch dran, dass man der Adresse kriegt. Du hast dir natürlich das Buch zugeschickt.
Danke.
Und das Zweite, du wolltest ja von Österreich wissen.
Auch, aber also ich wollte noch fragen, also der ist noch aktiv, aber nicht, dass der jetzt da wieder illegal welche dort angestellt hat, also die dort gezwungen werden, das nicht, oder?
Also es war dann so, wie ich abgereist bin, es hat sich dann die Möglichkeit ergeben, dass ich mich unter Anführungszeichen aus der Affäre ziehe, ohne dass die Legende auffliegt. Ich hätte auch die Damen im Auto gehabt, die bereit gewesen wären mitzufahren. Nur du sitzt dann im Auto mit denen, da war es war eine sehr heiße Situation, ich stehe ja zu diesen Dingen nicht. Also da war es auf so Konfrontation, dass ich eine Waffe mitgehabt habe. Die Mädchen haben gewusst, dass ich hinter ihnen stehe. Ich war ja der Clubleiter, ich war ja derjenige, der mit ihnen gelebt hat. Zuhälter ist ja der, der wirtschaftlich profitiert davon.
Na gut, ich meine, als Clubleiter bist, profitierst du ja
auch. Nein, ich habe ja keinen Groschen verdient.
Ja, ich meine, aber offiziell warst du eigentlich angestellt als...
Nicht angestellt, nein, der hat das als Verein betrieben.
Ja, oder was, wie das...
Das ist ja eine ganz andere Struktur. Also,
wenn es jetzt da, wenn du nicht ein Aufdeckungsjournalist gewesen wärst, ja, hättest du wahrscheinlich gut davon leben können.
Ja, natürlich.
Also wärst du aber so der Zuhälter gewesen, eigentlich so.
Na, der Zuhälter ist ja derjenige, der wirtschaftlich, also der die Macht über sie hat, der die Kontrolle hat und der auch das Geld kassiert.
Das, okay, das ist ein bisschen, jetzt,
ich weiß das schon. Das wäre dann er, nicht ich. Ich bin ja nur ein ausführendes Organ. Ich bin quasi seine rechte Hand.
Du bist die rechte Hand des Zuhälters. Wie sagt man das da?
Des Betreibers. Aber er war ja geschickt. Er hat ja versucht, das formell auf mich abzuwälzen. Nicht? Das war ja dann auch so ein
Das heißt, du warst überblieben.
Hätte er einen Sündenbock auch noch gehabt. Natürlich.
Also das Buch unbedingt lesen. Wie heißt das Buch?
Das Fötibus-Projekt.
Das Fötibus-Projekt. Send jetzt, wir werden weiter plaudern, aber das ist ja deine Telefonrechnung. Wir werden jetzt einmal deine Adresse und ein bisschen Musik spielen inzwischen. Und dann weiter über das Fötibus-Projekt ein bisschen plaudern. Sandy, bleib dran, ja?
Okay, danke.
Ja, wir sind wieder beim Fötibus-Projekt. Die Sandy hat jetzt die Adresse und so alles hinterlassen. Jetzt hat man unseren Techniker, nämlich der Manfred Korn, gefragt, ob es dieses Buch auch im Handel gibt.
Ja, selbstverständlich, ja. Ja. Buch in jeder Buchfachhandlung kann man das beziehen. Alle Bücher, alle Filme. Oder unter der Internetadresse.
Ja,
da ist nämlich, sind Buchauszüge dabei und Fotodokumentation ist www.das-fötibus-projekt.com.
Aha. Gut, jetzt weiter über das Buch. Was gibt es da noch zu berichten, lieber Walter Egon?
Mein Gott, es ist interessant, die Feststellung zu machen, dass die gesetzlichen Möglichkeiten im Jahre 2003, also Anfang des 21. Jahrhunderts, so gestaltet sind, dass jemand mit entsprechendem Fachwissen ausgestattet einen Verein gründen kann, wo er vollkommen legitim Personen aus Übersee in den europäischen Raum, also entsprich hier jetzt nach Deutschland, einfliegen lassen kann.
Ich glaube, es geht jetzt in Österreich auch. Oder wird das in Österreich, ich meine, das ist jetzt eine Mutmaßung.
Naja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht mit der rechtlichen Komponente auseinandergesetzt, hierzulande, aber dass der Menschenhandel in der Form, dass Frauen nach Österreich gebracht werden und hier genauso ausgebeutet werden wie in Deutschland oder in anderen Ländern, ich glaube, das ist kein Geheimnis.
Jetzt gibt es diesen Eiskunstlauf-Weltmeister, den Wolf von Schwarzgewälderkassen, der ist da in dieser Szene bewandert. Ich habe jetzt unlängst eine Meldung gehört in der ORF, dass... Ich weiß nicht, wie viele schwarze Frauen die Zuhälter oder die Bringer zahlen müssen und am Strich gingen, ja, und sie irgendwie angemeldet haben, jetzt das Prostituierte, um praktisch diese Schlepper zu zahlen. Also es dürfte auch in Österreich nicht ein Thema sein.
Es ist ein unliebsames Thema, alles, was Arbeit bereitet oder was Netzwerke, weil hier zum Beispiel ist es ja nicht so, dass ich sage, ich greife als Exekutive, als Justiz auf einen Punkt X zu und damit habe ich die Täter oder das Netzwerk zerschlagen. Das ist ja Unfug. Hier haben ja mehrere deutsche Staatsbürger mit Wohnsitz im Inland, also sprich damals in der Bundesrepublik Deutschland und auch in Übersee zusammengewirkt, um das zu bewerkstelligen. Und die menschliche Tragödie ist, dass diese beiden Damen, die ich ja damals vom Flughafen abgeholt habe, ja tatsächlich in der Annahme waren, dass sie als Tänzerinnen beschäftigt sind. Und ich habe schon bei den Gesprächen, also bei der Fahrt vom Flughafen München nach Füssen, nach Kempten, wo wir auch die Arbeitspapiere, die Arbeitserlaubnis abgeholt haben, gemerkt, hoppala, da gibt es offensichtlich Unterschiede in der Arbeitsauffassung, weil sie sitzt neben mir und sagt, sie freut sich auf das Tanzen hin und her. Und da war ich dann schon skeptisch. Und wie wir dann durch das fertige Haus gegangen sind, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, nehmen wir an, da waren jetzt 17 Plätze, die für sexuelle Kontakte eingerichtet waren, habe ich an der Miene gesehen, dass hier so offensichtlich ganz andere Vorstellungen waren. Und er, der Täter, der Betreiber, hat mir ja immer beteuert, die kommen, also das ist jetzt wörtlich, die kommen, um die Beine breit zu machen. Das war alles.
Also die haben das, Sie waren dazu gedacht, es zu tun, aber Sie haben es selber nicht gewusst.
Naja, das ist eine ganz fiese...
Oder sagt man, naja, wenn sie da schon herkommen, das haben sie nicht gewusst oder so.
Nein.
Könnte man jetzt sagen. Ne?
Die miese Geschichte war, dass hier der Kontaktmann, der Bekannte von dem Betreiber, ein deutscher Staatsbürger in der Dominikanischen Republik, denen das so verklickert hat. Also die Herrschaften... Der deutsche Staatsbürger in Füssen und der Betreiber, die Dominikanische Republik, die wussten genau, wie es geht. Und die Frechheit, die Niederträchtigkeit war, dass für den Flug und den Aufenthalt sie der Agentur in der Dominikanischen Republik auch noch Geld zahlen mussten. Und die
um ins gelobte Land zu kommen.
Und die Tragödie war, dass die, ich weiß jetzt auch nicht auswendig, 9 Geschwister gehabt hat, das eine Mädchen, das gekommen ist. Ich meine, die sind ja alle sehr jung, zwar volljährig, aber 19 bis 26, dass sich die Familie eine Hypothek auf das Haus aufgenommen hat, um ihr den Flug und die Agenturgebühren zu bezahlen, damit sie hierher kommt, in der Annahme zu tanzen.
Verstehe.
Und dann das ganze Prozedere, Passabnahme, dann die Drohung mit Gewalt, die Gewaltanwendung, zwar nur in einem bestimmten Rahmen, weil da war ja der Punkt, wo ich ja...
Die kennt ja niemand. Wie kommt die weg? Ist wahrscheinlich abgelegen gewesen in Bayern, ne? Irgendwo im letzten Hinterhof.
Naja gut, die Pässe waren abgenommen, kein Wort Deutsch, Englisch. Ja. Gebrochen. Ja.
Also um Hilfe schon hat es nicht kennen.
Die wollten ja auch nicht mit der Polizei zusammen kooperieren.
Ja, also
die haben ja Angst.
Naja, oder Freier oder was noch. Bitte Hilfe. Und
also,
so.
Man muss sich das vorstellen, dass eine große.
Ich rede jetzt das Krimen, weil sie mich in Bullen von Tölz und jetzt auch irgendwie so.
Das schauen wir nicht an. Nein, das ist schon eine Zeit.
War so ein Ding, so eine Geschichte.
Nur man muss sich das vorstellen, bitte, dass eine ganze Familie, die ist ja dann ausgeliefert. In dem Moment, wo die in der Dominikanischen Republik, weil das Darlehen, das die Familie auf das Haus bekommen hat, hat ja natürlich wieder die Agentur eingefädelt und ermöglicht. Das heißt, man ist denen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und gesagt war dann 15 Euro pro Geschlechtsverkehr. Also, das ist...
Wie sind die dabei gegangen? Wie lange hast du noch zugeschaut? Du hast der Geschäftsführer
zugeschaut, das ist jetzt, ich spreche von Geschlechtsverkehr, du sagst zuschauen.
Naja, du hast zumindest, hast du ein bisschen Betreiberspiel oder so, ne?
Also
du hast ja Undercover.
Von der Eröffnung, wir haben dieses Gebäude eingerichtet, entsprechend adaptiert. Da kam es ja dann zu meinem Unfall mit dem Rücken. Dann war im März die Eröffnung. Sie sind vorher gekommen. Da habe ich mit Choreografie, die Tänze, mit denen. Es war ja schon eine Herausforderung. Ich meine, man ist im Barbetrieb, man ist Choreograf, man ist
Seelentröster.
Ja, natürlich. Seelentröster. Das ganze Management von dem Betrieb war unter seiner Aufsicht, aber das war, also wenn zum Beispiel Sie gekommen sind, wir sind einkaufen gegangen, das Gewand, das war alles meine Aufgabe.
Hast du jetzt persönlich gewusst, dass Sie die Beine breit machen müssen?
Sie haben es nicht gewusst, er hat es mir gesagt. Habe ich auf der Umbahn schwarz, nicht schwarzer Fleiß.
Aber wie lange ist das Ganze gegangen? Wie ist dir dabei gegangen, wenn du unschuldige Mädchen, ich sage jetzt einmal so, aus der Dominikanischen Republik, die das letzte Hemd hergeben, die Eltern, damit sie da mehr oder weniger Hypothek aufnehmen, damit sie da tanzen tun, ein bisschen Geld verdienen, ja? Und dann müssen sie da die Fiersbrat machen, gezwungenermaßen. Wie geht es dir dabei, dir persönlich als Mensch?
Das ist eine Frage, die wird ab und zu gestellt. Das ist etwas, was man wahrscheinlich in Gesprächen, das ist schwer zu formulieren. Es hat dann, ich habe das in dem Buch auch angesprochen bzw. niedergeschrieben, es hat dann schon einmal eine Situation gegeben, wo ich auf dem Scheideweg, da bin ich selbst an dem Punkt gestanden, wo ich gesagt habe, da geht es dann irgendwo nicht mehr, weil du musst das verantworten können. Und dann war das, was mich dann dort gehalten hat, warum ich dann weitergemacht habe, war, dass ich gesagt habe, die Tragödie auch ist, das Ausmaß, ändert es nichts daran. Wenn ich den Ort des Geschehens verlasse, sind wahrscheinlich tausende Frauen weltweit, vielleicht mit diversen kleinen Unterschieden, aber in der gleichen Situation. Und da gibt es das Sprichwort, wer A sagt, muss auch B sagen. Natürlich kann man im Vorhinein nicht wissen und abschätzen, was auf einen zukommt. Dass hier seelische Dinge und tiefmenschliche Dinge damit betroffen sind, zum Beispiel jemanden einfach den Schrank auf den Kopf zu stellen, Also die Grenze, auf der einen Seite muss man glaubwürdig sein. Ich musste ja in meiner Rolle gegenüber ihm glaubwürdig sein und auch das Maß finden, sie nicht in der Form zu verletzen, wie es einander gemacht hat. Weil wie ich die Anweisung gehabt habe, Gewalt anzuwenden, wahrscheinlich jemand, der aus dem Klientel war, der dreht sich um und schlägt natürlich. Ja. Das kennen wir alles nicht. Mhm. Aber ja, ich würde mich wohler fühlen, wenn die Täter inklusive die Verantwortlichen in der Justiz schon zur Rechenschaft gezogen worden wären. Die Täter wie auch ein Staatsanwalt. Und ich habe bei einem Interview vor ein paar Jahren schon gesagt, dass der Tag kommen wird, wo auch der Staatsanwalt dafür Rechenschaft ablegen wird.
Aber was ich nicht verstehe, dass dort wirklich, dass die wirklich nur frei sind. Also nach diesem Buch, allein ich die Recherchen, die Beweise, was da liegen, dass es Einigkeit in unseren Recht, also nicht in uns, in Summe jetzt in deutschen Rechtsstaat.
Ich meine, das ist hier ein Extremfall, das ist Menschenhandel, aber ich kenne bei anderen Verbrechen, die vernetzt sind über den ganzen Globus, ich habe das bei eBay auch gehabt, ich habe da eine Gruppe gehabt, das hat 4, 5, 6 Länder in Übersee und in Europa betroffen und das wird dann eingestellt von der Staatsanwaltschaft, das war in Österreich, je mehr Arbeit, wer will Arbeit? Wer will sich die Hände dreckig machen? Und gerade bei solchen Einrichtungen wie einem Bordell oder Swingerclub, das sind dann Dinge, wer geht denn da alle hin? Das war das erste Mal, dass ich gestanden bin als Mann an einem Abend und gesagt habe, Männer sind Schweine. Ja. Es war einfach meine Wahrnehmung,
ich glaub,
weil das Licht gebrannt hat.
Das Licht, der hat ja angerufen und wieder abgedreht. Ich glaube, ich spiele wieder Musik, weil Männer sind Schweine, haben wir zwar jetzt keinen passenden Titel, aber es geht
nicht
weiter.
Alle, aber das dort war schon heftig. Ja.
Hansi Lang, Thomas Rabitsch, Wolfgang. Ja, wir haben jetzt nur mehr so knappe 11 Minuten. Wir kommen nach Deutschland. Wir haben es natürlich ein bisschen auch vorbereitet, was wir heute besprechen werden. Eigentlich wollte man locker sprechen, aber. Ja, Deutschland. Deutschland ein Thema. Wie bist du nach Deutschland gekommen?
1999 habe ich mich entsprechend meiner Ausbildungen, meiner vorberuflichen Tätigkeit nicht bei der Exekutive.
Ja, also das muss den Hörern vielleicht noch erklären, die letzte Sendung nicht gehört haben.
Ja.
Walter Egon Glöckl war bei der Exekutive, ein schwerer Bursche.
Das sagt man eigentlich über die hinter den Kasseln sind.
Ich meine, er ist Waffenträger, muss man mal dazu sagen. Du warst auch bei der sogenannten, wie sagt man dazu, heutigen Cobra oder so?
Nein, früher war es die sogenannte Alarmabteilung in den guten alten Zeiten.
Und sie haben die mehr oder weniger Wege. Mit fadenscheinigen Gründen bist du gegangen worden.
Das war Briefbombengeschichten.
Das war anders.
Ja.
Du hast dann, glaube ich, 5 Jahre mit deiner Frau, das ist privat, das wollen wir gar nicht sehen. Auf jeden Fall ab 1999 warst du in Deutschland.
Nein, ich habe versucht, einen Job zu finden, entsprechend meiner Ausbildungen. Ich habe ja beim DAE die Ausbildung als verdeckter Fahnder absolvieren können. Das ist ja eigentlich schon was sehr Positives. Und ich bin dann zu einem Gespräch eingeladen worden nach München und war dort bei einem Wirtschaftsermittlungsunternehmen als Subunternehmer beschäftigt. Das waren sehr interessante Erfahrungen. Das waren 17 Fälle, die ich dort für diese Firma in ganz Europa bestritten kann man bestritten sagen. Es waren halt 17 Fälle, die ich recherchiert habe. Mhm. Und 16 davon sind also erfolgreich zum Abschluss gekommen. Beim 17. hat es dann Schwierigkeiten gegeben. Das war also ein Auftrag, wo in der Schweiz ein geschiedenes Paar in Zwistigkeiten gelebt hat. Ich tue das jetzt sehr elegant formulieren. Und die geschiedene Frau war der Rechercheauftrag, also so in der Größenordnung 162 Millionen Franken, zu verifizieren, zu lokalisieren, wo Geldströme hingegangen sind und wie hier Netzwerke funktionieren von dem Geschäftsmann. Und es hat dann ein Treffen gegeben in einem Nobelhotel in Zürich. Das ist jetzt wirklich wie in einem schlechten Film abgelaufen, wo also diese Dame mit mir zusammengetroffen ist, sie mir Unterlagen ausgehändigt hat und dann im Zuge dieses Gespräches kam dann eine Frage hinsichtlich der Kosten, was ich verlangen würde, jetzt das berühmte, wenn ich ihren Mann. Und darauf habe ich mir gedacht, jetzt höre ich aber nicht richtig. Ich meine, die Firma, für die ich tätig war, war ja an und für sich eine renommierte.
Seriös.
Ja, würde ich mal meinen. Es waren auch die Aufträge entsprechende Größenordnung. Und um da nicht irgendwelche Missverständnisse im Raum stehen zu haben, oder vielleicht eben etwas Falsches wahrgenommen zu haben, habe ich nachgefragt. Und es war dann tatsächlich so, dass sie mich gefragt hat, was sie das kosten würde.
Was
wenn ist? Wenn ich ihrem Mann körperlich zu leibe rücken würde. Worauf ich gesagt habe, weil da geht dann der Schalter bei mir um, weil dann habe ich ja prompt, ist ja sie eigentlich mein Ziel, wo ich gesagt habe, das würde einen anderen Kontrakt voraussetzen, das hätte ja noch nichts mit der Subunternehmung, also mit dem Auftraggeber zu tun, das müsste sie direkt machen. Also ich wollte sie schon dort so hinlocken, dass wir das eventuell unter Dach und Fach kriegen, nur wäre halt sie dann diejenige gewesen, die Ziel dieser Operation gewesen wäre. Und ja, ich habe das dann gemeldet nach München zu dem Auftraggeber und habe gesagt, was sind das hier für Vorgänge, was ist das für eine Sache. Ich habe das Gott sei Dank schwarz auf weiß. Ich habe das auch schriftlich gemacht, also nicht nur fernmündlich.
Hast du das für unterschreiben lassen?
Oder hast du nein, von ihr nicht. Also ich bin noch nicht in einem Klientengespräch.
Du hast praktisch schriftlich hingeschrieben.
Nein, ich habe ihm das gemeldet. Also ich habe ihm das sofort fernmündlich und auch schriftlich.
Das heißt, das war deine Absicherung?
Naja, natürlich. Weil dieser Fall hat dann ein paar Facetten gehabt, wo ich gesagt habe, da kann ich nicht mehr. Erstens hatte ich mit dem moralischen Aspekt Schwierigkeiten, dass sie jetzt dem geschiedenen Mann das Kind gegenüber, das gemeinsame Kind, das Druckmittel eingesetzt hat. Da habe ich schon einmal ein Dilemma, weil das sind zwei Paar Schuhe wirtschaftlich, aber dann ein Kind nicht dem Vater zuzuführen, um da
Druck auszuüben.
Nein, das Geld. Kann ich persönlich, kann es nicht.
Ja. Und da gab es halt dann nur einmal nicht drüber zum Ziehen.
Naja, gut, das ist ja in dieser Größenordnung ja nicht einmal lustig, weil dieses Drüberziehen, ja. Da kannst du ja irgendwann.
Ist um Tötung gegangen oder?
Das will
oder
ich.
Ist wirklich nur gegangen, also nur ist auch wieder ob Körperverletzung muss. Nicht
also
nur,
wollen
ist
wir
auch ganz schön streng, wenn er vielleicht ein Klipper ist nachher. Ne?
Ich habe das mit Absicht so formuliert, dass ich das nicht auf den Punkt bringen lassen wollte.
Ja.
Und ich habe ihm das dann gemeldet und es kam ja auch dann dort zu mehreren Treffen von hochrangigen Wirtschaftsvertretern. Mein Auftraggeber hat mir dann mitgeteilt, angeblich wäre da was mit Waffenschieberei im Gang. Also eine äußerst dubiose Geschichte. Auf jeden Fall, ich habe das dann abgebrochen, bin zurückgefahren. Und er hat die Erfahrung gemacht, er ist davon ausgegangen, dass...
Wer er?
Derjenige, für den ich gearbeitet habe, in München.
Du bist kein Name.
Nein, nicht wieder eine Klage. Nein, will ich nicht. Will ich nicht. Nein,
okay. Du willst damit sagen, dass... Ja,
okay. Weil es dann eben so war, dass ich gesagt habe, das sind Vorgangsweisen, die gehen nicht. Er hat gedacht, nachdem ich nach München gekommen bin und für ihn gearbeitet habe, dass ich ihm ausgeliefert bin, dass ich weiterhin arbeiten muss, sonst könnte ich die Miete nicht bestreiten. Und dann hat man halt mit der Konsequenz, mit der ich lebe, habe ich dann von einem Tag auf den anderen die Tätigkeiten für ihn eingestellt. Nur dann hat mir dieses Gespräch mit der Frau in Zürich keine Ruhe gelassen, weil ich mir gedacht habe, das verantworte ich nicht, dass dann in einer Woche, in einem Monat oder in einem halben Jahr ein anderer kommt und dem etwas geschieht, und habe das dem schriftlich mitgeteilt. Da war natürlich dann Feuer am Dach. Da hat mir also mein ehemaliger Auftraggeber dann mitgeteilt, dass er mich verklagen wird, und ich habe gesagt, gut, tun Sie. Dann sehen wir uns halt vor Gericht. Nur ich verantworte das nicht. Es ist nie eine Klage gekommen.
Ja, das wollte ich gerade fragen.
Nein,
wann war
nein,
das? Welches Jahr
nein,
war das?
Na, 2000. Glatt 2000, ja.
Aha. Und seitdem wollen Sie den nicht mehr als Berater? Oder wie heißt das offiziell?
Was gar nichts. Ich habe recherchiert. Ich habe Recherchen gemacht. Mhm. Ermittlungen.
Ja, aber ich, gut bezahlt halt. Ne?
Ich hab 45 Mark für die Stunde bekommen.
Ja.
Also,
war nicht so schlecht, ne?
Naja, für mich, für meine Verhältnisse war das in Ordnung.
Jetzt bist du Journalist. Wie bist du?
Ich habe ja früher schon auch geschrieben, so ist es nicht. Aber dann gab es halt ein Schlüsselerlebnis und dann habe ich mir gedacht, jetzt setzt du das um. Und dann habe ich ein paar Monate das Online-Magazin konzipiert und im August bin ich dann online gegangen.
Wann?
Seit August 2000 gibt es das Nachrichtenmagazin der
Glöckl. Ein paar Monate später gab es den Glöckl.
Richtig, ja.
Unter welcher Online-Adresse?
Damals waren es die Münchner Notizen.
Ja,
und
jetzt, die Hörer wollen doch wissen.
Der Glöckl.eu.
Ja.
Mit
ganz
Otto
kurz.
Emil.
Glöckl.
Ja.
Jawohl. Glöckl, der Glöckl.eu. Wunderbar.
Ja.
Also, ich habe das mal angeschaut. Es ist sehr informativ, sehr viel. Und ich glaube, viele Agenturen oder viele Geschichten werden auch übernommen von dir, von anderen Onlines.
Auch hauptsächlich die nicht Mainstream publizieren.
Ja. Wir sind leider am Ende unserer Sendung und wünschen euch allen einen wunderschönen Abend.